Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ich bin Simona, ich bin noch Jugendpastorin hier, bald nur noch Pastorin in Mutterschutz. Aber ich freue mich, dass ich heute nochmal die Ehre habe, bevor ich dann sozusagen erstmal mich um was anderes kümmere, mit euch das Wort Gottes zu teilen und euch mit hineinzunehmen, was mich die Woche oder auch schon die letzten 2 Wochen beschäftigt hat in der Vorbereitung auf diese Predigt heute, morgen hier zu sein. Und ich freue mich total, dass du da bist, dass du Teil von diesem Gottesdienst bist, Teil von dieser Kirche bist. Und dass wir gemeinsam hier reinstarten dürfen. Und ich möchte direkt beginnen. Stefan hat letzte Woche mit einem neuen Thema begonnen, mit einer neuen Themenreihe begonnen. Und zwar heißt die Endlich zu Hause. Und worum geht es? Wir möchten einen Ort schaffen, Kirche schaffen, wo wir sagen, boah, hier bin ich zu Hause. Hier habe ich ein geistliches Zuhause. Hier kann ich ankommen, hier kann ich sein, hier kann ich einfach auch auftanken und zu Hause leben. Das ist ein Teil auch von unserer Jahresvision gewesen. Also unsere Jahresvision ist gesandt, um zu sein. Also wir wollen uns auch viel mit unserer Identität beschäftigen. Und wenn du da noch mehr drüber hören willst, dann lade ich dich ein, die Predigt von letzter Woche nochmal rückblickend zu hören und dir das nochmal vor Augen zu holen. Und da haben wir festgelegt, wir haben 3 Schwerpunkte und der letzte Schwerpunkt für dieses Jahr ist eben genau der, wir möchten ein geistliches Zuhause bauen, ein geistliches Zuhause sein. Wir träumen also von einer Kirche, von einem Ort, an dem wir uns treffen, wegen Jesus Christus. Er ist das Zentrum, er ist die Mitte, er ist der Grund, warum wir hier sind. Seine Gegenwart ist das, was wir feiern, dass er unser Leben verändert hat. Das ist der entscheidende Unterschied, der uns alle eint, dass wir das erkennen oder erkennen dürfen und annehmen dürfen. Aber so wollen wir auch unterwegs sein, eben als Familie Gottes, als Freunde, als Brüder, als Schwestern. Wir sagen das noch manchmal so, wenn wir aus älteren Generationen, da ist das noch mehr geprägt, dass wir sagen, oh, ich habe eine Schwester oder einen Bruder im Herrn. Und das klingt für uns heute vielleicht ein bisschen sperrig oder auch nicht so ganz vorstellbar. Aber im Grunde ist da doch eine Wahrheit drin, die wir uns wünschen, dass wir uns als Brüder und Schwestern begegnen, auf Augenhöhe, dass wir einander lieben, so wie wir es auch die letzten Wochen in unserem Bibelleseplan gelesen haben, oder? Dass wir einander aufrichtig lieben und füreinander da sein. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, dann sehen wir, dass diese Sehnsucht nach Beziehung eigentlich immer größer wird, oder? Die Sehnsucht nach echten, nach tiefen Beziehungen, das ist nichts, was irgendwie keinen von uns interessiert. Weil wir Menschen, wir sind für Beziehungen geschaffen. Wir brauchen Beziehungen. Wir brauchen Menschen in unserem Umfeld, die uns halten, die uns tragen, die für uns da sind, die mit uns unterwegs sind. Und ich glaube, so ist es auch unser Auftrag als Kirche, dass ein jeder von uns lernt, in Beziehung zu leben mit unserem himmlischen Papa. Aber dass aus dieser Beziehung zu unserem himmlischen Papa, dass wir es dadurch schaffen, Beziehungen untereinander zu kultivieren und zu leben. Also die Liebe zu Gott, das, was er in mir verändert, darf mich dazu bewegen, eine Liebe für die Mitmenschen in meinem Umfeld zu haben. Für uns hier als Kirche, als Menschen, die wir bunt gewürfelt zusammenkommen, aber sagen, ja, diesen Herrn Jesus, den will ich besser kennenlernen. Den will ich in meinen Mittelpunkt setzen. Und so wollen wir gemeinsam uns auf diese Reise begeben. Nämlich zu sagen, okay, wie werde ich eigentlich beziehungsfähig? Wie schaffe ich es eigentlich, mit anderen gut auf Augenhöhe zu begegnen? Und mir ist ein sehr interessantes Zitat oder beziehungsweise ja, sowas gekommen in der Vorbereitung. Das ist mir über den Weg gelaufen, das habe ich euch mitgebracht. Und zwar hat die Person Folgendes gesagt, wie reif unsere Kirche im Glauben ist, sehen wir an der Echtheit und Tiefe unserer Beziehungen. Und das fand ich ganz schön herausfordernd. Weiß nicht, wie es dir geht mit dem Satz. Also ich wiederhole ihn auch gern. Wie reif unsere Kirche im Glauben ist, sehen wir an der Echtheit und Tiefe unserer Beziehungen. Was meine ich damit? Ich glaube, oft denken wir, es geht darum, möglichst viel Bibelwissen und Kopfwissen zu haben. Möglichst viel zu lernen, zu verstehen, hinten dran zu kommen. Oder auch unseren Glauben argumentativ behaupten zu können, verstehen zu können. Ja, das ist die Wahrheit, auf die ich setze. Aber wenn ich jetzt ganz viel Kopfwissen habe, wenn ich ganz viel weiß, wenn ich die Bibel in- und auswendig kenne, aber sie mich nicht verändert, dazu Menschen in einer Liebe und Veränderung zu begegnen, dann ist dieses alle, ganze Kopfwissen, was wir haben, umsonst. Dann bringt es uns nichts, weil es hat keine Frucht, keine Echtheit, keine Tiefe in uns bewirkt. Es hat uns nicht verändert. Es ist nicht angekommen. Es ist unser Auftrag und es ist das, was die Bibel uns auch vermitteln möchte, dass wir in der Liebe zu den Menschen wachsen. Dass wir lernen, ihnen auf eine Art und Weise zu begegnen, wie Jesus den Menschen damals begegnet ist, wie er dir und mir heute noch begegnen würde. Dass wir lernen dürfen zu verstehen, wie würde er ihnen begegnen. Und als Kirche wollen wir genau so ein geistliches Zuhause sein und bauen, in dem Menschen echte und tiefe Beziehungen leben können und zueinander bauen können, darin wachsen dürfen. Aber das bedeutet auch immer, dass ich einen Teil von mir preisgeben muss. Das bedeutet immer, dass ich mich verletzbar mache, dass ich mich öffne, dass ich mich nahbar zeige. Aber all diese Dinge sind nicht dafür da, dass wir verletzt werden, wieder verletzt werden, sondern sie sind dafür da, dass wir in einer Nähe zusammenkommen, die heilsam für uns ist. Dass wir heil werden können zusammen, dass wir reif werden können in unseren Persönlichkeiten, in unseren Lebensgeschichten, in dem, was Gott uns gegeben hat, in unserer Bestimmung, die Gott uns gegeben hat. Und wenn ich jetzt mal rumfragen würde, das wünscht sich doch jeder von uns, oder? Jeder von uns wünscht sich doch gute, intakte, tiefe und echte Beziehungen. Amen? Das wünsche ich mir für mein Leben. Es gab eine Zeit, da habe ich dafür gebetet, dass Gott mir Freundinnen schenkt, Menschen schenkt, mit denen ich echte, tiefe Gemeinschaft haben kann. Und ein paar Jahre später habe ich auf einmal reflektiert, wie Gott mir genau das geschenkt hat. Und ich war so dankbar dafür, weil tiefe und echte Beziehungen sind das, was wir Menschen brauchen. Das, was wir brauchen, um uns weiterzuentwickeln. Das Problem ist nur oft dabei, dass diese Echtheit und diese Tiefe immer mit dieser Bereitschaft kommt, dafür einen Preis zu bezahlen. Ich habe das eben schon angedeutet, aber ich glaube, es ist auch ein Problem unserer Generation oder unserer Gesellschaft heutzutage, dass unsere Individualität, unsere Autonomität, die wir haben, uns oft wichtiger ist, als Brücken zu bauen zu Menschen. Es ist mir oft wichtiger zu sagen, boah, nee, bevor ich mich eingrenzen lasse, bevor es mich etwas kostet, dann breche ich die Brücken lieber ab. Ich will mich nicht mehr verletzbar machen, weil das könnte mich ja etwas kosten. Ich will nicht mehr um Vergebung bitten, weil das ist anstrengend und das bedeutet ja auch, ich muss etwas zugeben oder ich muss an mir arbeiten. Kompromisse im Miteinander einzugehen ist nicht mehr das, was irgendwie so cool ist, sondern bevor ich das tue, bevor ich an Beziehungen arbeite und Kompromisse eingehe, sage ich lieber, okay, da wird es schon noch was Besseres für mich geben oder dann bin ich besser alleine dran. Und ich glaube, das, ihr Lieben, ist auf jeden Fall eine Lüge vom Feind und eine Lüge von unserer Gesellschaft heutzutage, weil ich glaube, wir verpassen diesen Schleifungsprozess, diesen Reifungsprozess, der darin eigentlich zugrunde geht, wenn wir miteinander unterwegs sind und auch ringen. Ja? Und ich glaube, das dürfen wir wieder lernen. Ja? Wir dürfen das wieder lernen, dass wir als Gesellschaft dahin kommen und dass wir als und damit wir als Gesellschaft dahin kommen, müssen wir bei uns selbst anfangen. Wir müssen bei uns selbst anfangen zu sagen, ja, wo habe ich verlernt, mich Dingen auseinanderzusetzen und bin lieber geflohen, bin lieber gegangen, weil es leichter war, weil es einfacher war. Obwohl es mich nicht oder weil es mir nicht geholfen hat, tiefer in dieser Liebe zu wachsen, die Gott für mich hat. Oder? Und das ist so herausfordernd. Ihr Lieben, alles, was ich euch heute Morgen predige, was ich euch mitbringe, ich möchte das direkt vorweg sagen, bedeutet nicht, dass ich darin durchgeheiligt bin und dass ich darin das beste Vorbild bin, sondern ich glaube, wir sind alle auf dem Weg und wir brauchen alle immer wieder neu die Gnade von unserem Herrn. Und ich glaube, wir alle brauchen neue Erkenntnis und jede Erkenntnis ist Stückwerk. Und ich hoffe, dass du das genauso annehmen kannst von mir und ja, dass wir da gemeinsam auf eine Reise gehen. Und ich gehe ein Thema heute Morgen mit euch an, was ich glaube für den einen oder anderen bestimmt herausfordernd sein wird. Ist auch für mich in meinem Leben schon herausfordernd gewesen. Und zwar, wenn es nämlich um das Thema Beziehung geht und wie lebe ich Beziehungen untereinander, da kommen wir an zwei Leuten im besten Fall nicht dran vorbei, die dein Leben maßgeblich geprägt haben. Und das, ihr Lieben, sind unsere Eltern. Und ich weiß, hier sitzen viele, die Eltern sind, aber ich möchte dich mal bewusst herausfordern, nicht an deine Elternschaft zu denken, sondern an deine Kindschaft zu denken. Ja? Also du bist ein Kind. Wir sagen auch, wir sind Kinder Gottes, aber wir sind auch das Kind unserer Eltern. Und unsere Eltern haben uns maßgeblich geprägt. Und deswegen ist mein Thema heute Morgen für euch Familienprägungen aufarbeiten und Eltern ehren. Amen, ja. Es ist ein absolut wichtiges und gutes Thema und ich glaube auch ein Thema, auf dem ganz viel Segen liegt. Aber es ist ein sehr herausforderndes Thema, weil es dich betrifft, ganz tief hier drin. Ja, und da gucken wir nicht immer so gerne hin. Aber ich glaube, es ist zentral wichtig für uns, wenn wir als geistliches Zuhause wachsen wollen. Und so grob für euch, damit ihr wisst, worauf wir uns einlassen. Wir werden uns jetzt gemeinsam anschauen, was für Weltanschauungen, was für Denkmuster du und ich haben können, welche Themen es gibt, die du reflektieren kannst, aufgrund deines Elternhauses. Und dann wollen wir mal schauen, was sagt denn eigentlich die Bibel dazu? Ja, was ist denn eigentlich das Gedankengut Gottes darüber? Und wir wollen uns mit Vergebung auseinandersetzen und auch mit dem Thema auseinandersetzen, wie können wir unseren Eltern aufrichtig Ehre entgegenbringen. Yes? Seid ihr bereit? Yes? Okay, wunderbar, ich freue mich. Also, ich will direkt vorweg schießen, Familienprägungen aufzuarbeiten, klingt immer so, als wäre alles, was unsere Familie uns mitgegeben hat, schlecht. Das ist aber nicht so, ja? Vieles von dem, was du in deiner Familie gelernt hast, das können auch wirklich gute Dinge sein. Aber es ist so, dass jeder von uns an der einen oder anderen Stelle eine Prägung mitbekommen hat, die nicht so gut ist. Und die gilt es rauszufinden und die gilt es vor Gott zu bringen und die gilt es zu erkennen. Und wisst ihr, die Bibel, die ist ja auch, da sind so viele wunderbare Menschen drin und so viele wunderbare Menschen, von denen wir auch was lernen können. Und die hat nicht nur Vorbilder. Und wenn wir mal in das erste Buch Mose schauen, da sehen wir eigentlich ganz viele Familienprägungen, die überhaupt nicht so knaller gelaufen sind, wie die Leute sich das gewünscht hätten. Denk mal an Abraham, der seine Frau zweimal als seine Schwester ausgegeben hat, nur weil er zu feige war, wirklich dazu zu stehen, dass das seine Frau ist. Oder denk mal an Jakob, der klar eine Lieblingsfrau hatte, so wie ein Lieblingskind oder später noch ein anderes Lieblingskind und was das für eine Auswirkung auf die gesamte Geschwisterkonstellation hatte. Also weil da etwas bevorzugt wurde, was eigentlich nicht bevorzugt hätte werden sollen, ist so viel Missgunst passiert, ist so viel Zerbruch da gewesen. Generell lesen wir immer wieder von Geschwistern, die sich irgendwie aus den Augen verlieren oder ein schwieriges Verhältnis miteinander haben, wie Isaak und Ismael oder Jakob und Esau. Ich glaube, vieles davon, was wir in 1. Mose lesen, können wir auch auf die Polygamie, die damals irgendwie toleriert wurde, zurückführen. Aber ich glaube, von vielem können wir auch lernen oder beziehungsweise sehen, was unterm Strich bleibt, dass wenn wir ungesunde Familienprägungen in unserem Leben nicht reflektieren, wie oft sie wiederholen oder sie mit in die nächste Generation nehmen und sie von Generation zu Generation weitergegeben wird. Aber wir glauben an einen Gott der Generation, oder? Also glauben wir auch an einen Gott, der Dinge in einer Generation brechen kann, damit sie nicht in die nächste Generation weitergegeben werden. Und das, ihr Lieben, ist der Punkt, wo es jetzt um dich geht. Du kannst Dinge, die in deiner Generation oder die in deinem Elternhaus falsch gelaufen sind, brechen, damit du sie nicht mitnimmst in die nächste Generation. Und dabei geht es viel weniger um dich, als vielmehr um die Generation, die nach dir kommt. Ja, weil Gott ist ein Gott der Generation. Er denkt nicht nur an jetzt, er denkt auch schon an die nächste Generation. Und genauso hat er auch die letzte im Blick. Und das dürfen wir verstehen. Als Kirche wünschen wir uns gesunde Familien, wir wünschen uns gesunde Generationen. Und deswegen möchte ich euch auch ein positives Beispiel mitbringen, wie sich gesund etwas weiter multiplizieren kann. Und dafür habe ich euch einen Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 5 mitgebracht, wo Paulus etwas highlightet von Timotheus. Er sagt, denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Louise und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Also da hat sich ein gesunder Glauben von der Generation der Großmutter auf Generation der Mutter auf Generation des Kindes übertragen. Und das wünschen wir uns, oder? Wir wünschen uns, dass Kirche, wir haben eine Kirche über 90 Jahre bestehen, wie viele Generationen hier schon durchgelaufen sind, ja? Wie viele Generationen noch vor uns liegen. Und da wünschen wir uns doch, dass wir gesund sind, dass jeder von uns diesen gesunden Glauben weiterträgt von Generation zu Generation. Also ist die Frage, die habe ich auch eben schon gestellt, wie können wir genau das schaffen? Wie können wir etwas Gesundes weitergeben? Und das bedeutet, wir müssen das Ungesunde reflektieren. Wir müssen die ungesunden Prägungen verstehen. Und deswegen ist die Frage, welche Denkmuster, die nicht mit dem Mindset Gottes zusammenpassen, haben wir? Das ist die Frage, mit der wir uns jetzt beschäftigen. Welche Mindsets haben wir, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen? Und da habe ich euch einen Vers mitgebracht, der eigentlich sehr bekannt ist, aber sehr gut für dieses Thema. Es ist Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und es beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also wir wollen unsere Gedanken auf Gottes Wort ausrichten. Und das beginnt, indem wir in Gottes Wort schauen und uns auch immer wieder, am besten täglich, damit füllen. Weil nur so können wir Gedankenmuster am besten reflektieren in unserem Leben. Und es ist so wichtig, und ich will dir das auch zusprechen, wir brauchen das, weil oft denken wir so, und das ist auch ein Zitat, was ich in der Vorbereitung gefunden habe, was ich super fand, Jesus lebt vielleicht in unserem Herzen, aber unsere Großelterngeneration lebt in unseren Knochen. Ja, und das bedeutet, wir nehmen das immer mit. Und manchmal lesen wir auch die Bibel und lesen da Dinge rein aus unserer Prägung. Und deswegen müssen wir immer wieder anfangen zu reflektieren. Und so habe ich euch ein paar Themen mitgebracht, die wir mal reflektieren können. Ich garantiere jetzt hier nicht für Vollständigkeit. Ich glaube, es gibt noch unendlich viel mehr Themen, die wir reflektieren können. Aber einfach ein paar, kannst gerne mitschreiben. Aber zum Schluss wirst du es ja auch nochmal als Folie haben. Und zwar das erste Thema, wo wir geprägt sind, ist das Thema Finanzen, das Thema Geld. Wie wurde in deiner Familie mit dem Thema Geld umgegangen? Bei manchen gab es vielleicht viel Geld, bei anderen gab es wenig Geld. Aber unterm Strich ist eigentlich die Frage nicht, wie viel Geld war da, sondern wie wurde damit umgegangen und was ist bei dir hängen geblieben? Wurde Geld irgendwie als verschwenderisches Mittel gesehen, was ständig irgendwie ausgegeben wurde für die neuesten Trends? Wurde Geld bei dir gesehen als, oh nein, wir haben zu wenig, wir brauchen noch mehr? Ist da eine Sorge vermittelt worden? Oder war Geld einfach nur Mittel zum Zweck? War es einfach nur etwas, wo wir gesagt haben, ja, das brauchen wir, aber wir sind nicht davon abhängig? Weil wenn wir in die Bibel schauen, dann sagt Jesus schon, niemand kann zwei Herren zugleich dienen, er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Also das, was Jesus von uns möchte, das, was Gott von uns möchte, ist, dass wir ein Leben führen, wo wir wissen, dass Jesus und Gott unser Versorger ist. Amen? Dass Geld nichts ist, was uns definiert, nichts ist, was uns motiviert oder zieht, in erster Linie Entscheidungen zu treffen. Aber oft aufgrund von unserer Prägung ist das so. Oft aufgrund von, oh, ich komme zu kurz, deswegen bin ich nicht bereit, etwas zu geben, könnte etwas sein. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was wir anfangen dürfen zu reflektieren. Was ist Geld und was ist der Stellenwert von Geld in deinem Leben gewesen? Oder wie bist du damit aufgewachsen? Was für ein Mindset hast du? Weil ich glaube, es kann Auswirkungen haben auf den Umgang, aber auch es kann Auswirkungen auf deine Berufswahl bis heute hin haben, wie du damit umgehst. Ich glaube, Dinge, die wir auch reflektieren dürfen, ist, und das ist mein zweiter Punkt, wie wurden Beziehungen untereinander gelebt? Also eigentlich beziehungsweise das Thema, wie wurden Konflikte miteinander ausgetragen? Waren Konflikte etwas, denen man aus dem Weg gegangen ist, die man vermieden hat, hat es ständig geknallt und man ist laut geworden? Also wie wurde miteinander gestritten? Wurde schnell abgebrochen? Hat man neue Wege gesucht? Oder hat man irgendwie versucht, sich zusammenzuraufen und sich wieder zu begegnen? Vielleicht hast du auch das Mindset gehabt oder bist damit aufgewachsen, Christen streiten nicht miteinander. Ja? So, aber wenn wir in die Bibel schauen, Jesus hat auch immer wieder an der einen oder anderen Stelle gestritten und war tobend. Ja, denk mal, als er im Tempel war und diese Tische umgeworfen hat, was für ein Zorn er da hatte in dem Moment. Also das ist ein Thema, wo wir hineinkommen können und nachfragen können, auch mit Thema Beziehungen, habe ich ein Grundvertrauen in einen anderen Menschen oder eine Grundskepsis? Ist da so ein Glaubenssatz in mir hängen geblieben mit, ich kann niemandem vertrauen oder niemand ist gut genug, dass ich mich ihm öffnen kann. Immer werde ich verletzt, immer werde ich verlassen, weil das ist, was ich gelebt oder erlebt habe, was mir vorgelebt wurde oder was mir weitergegeben worden ist. Kolosser 3, Vers 13 sagt, ertragt einander, seid nicht nachtragend, wenn auch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Also wir dürfen lernen, einander auszuhalten, nicht wegzulaufen, sondern zu sagen, gerade dann, wenn es schwierig wird, stehen zu bleiben und zu sagen, wir tragen das jetzt gemeinsam aus. Heißt nicht, dass wir Streitereien einfach ausblenden und so tun, als ob es sie nicht gibt und als ob sie nicht da wären, das ist genauso schädlich, sondern dass wir lernen, sie ehrlich anzugehen und den anderen verstehen zu wollen. Und wenn dann da Verletzung geschehen ist, sie auch gemeinsam ans Kreuz zu bringen und da um Bereinigung zu beten, ja. Sodass wir einander aufrichtig lieben können. Und das ist so eine Challenge, ihr Lieben. Also ich werde da in den letzten Wochen so drin gefordert, herausgefordert, Menschen wirklich so zu lieben, wie sie sind, um mich ihnen auch aktiv auszusetzen und nicht zu gehen, nur weil es für mich unbequem ist. Aber das ist etwas, worin wir wachsen dürfen, gerade dann, wenn wir ein geistliches Zuhause bauen wollen. Oder auch das Thema, was für ein Bild von Erfolg herrscht oder herrscht in deiner Familie? Was war Erfolg? War Erfolg beispielsweise, früh zu heiraten, viele Kinder zu kriegen? Oder ist Erfolg in deiner Familie gewesen, möglichst viel Gutes zu tun und immer ein offenes Haus zu haben? Ist Erfolg gewesen, möglichst schnell Karriere zu machen und möglichst viel Geld zu verdienen? Was ist Erfolg? Dieses Erfolgsdenken prägt uns in der Art und Weise, wie wir unser Leben führen, weiterführen und was wir machen. Aber wenn wir mal schauen, wie definiert Jesus Erfolg, ist eigentlich so schön, was Johanna eben schon gesagt hat in ihrem Zeugnis, weil den Vers, der ist mir auch dabei eigentlich direkt gekommen, ist eben genau das, wer in mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Also wenn wir Erfolg nach Bibel definieren, nach Jesus definieren, dann bedeutet es eigentlich, eine Beziehung mit ihm zu führen. Es geht nicht darum, ob da aus dieser Beziehung heraus dann eine Ehe entspringt oder eine tolle Karriere, sondern es geht darum, dass wir in allererster Linie diese Beziehung zu ihm aufrechterhalten. Dass wir danach suchen und dann wird er uns führen, dann wird er uns geben, was wir brauchen. Und das ist ein Grundverständnis, das ist eine Grundvertrautheit, die das Wort Gottes eigentlich uns gibt und uns wünscht, dass wir als Nachfolger Jesu da hineinkommen. Und das ist die Challenge. Oder auch das Thema, wie wurde in deiner Familie mit Trauer umgegangen? War Traurigkeit vielleicht gleich Schwäche? Also immer, wenn ich traurig bin, dann ist das schlecht, dann bist du schwach. Ja, so wie man das früher gesagt hat in meiner Kindheit, so ein Indianer kennt keinen Schmerz. So nach dem Motto, Schmerzen sind was Schlechtes. Aber Schmerzen können Wachstumsschmerzen sein, Schmerzen können was Gutes sein. Wie wurde mit Verlust umgegangen? Wurde das schnell irgendwie weggedrängt, weil Jesus immer ein Grund zur Freude ist? Oder wurde Verlust zugelassen, dass man Trauer wirklich auch ausleben darf? Habe ich gelernt, dass Gott all meine Emotionen aushalten kann? Oder habe ich das Gefühl, ich muss immer nur so kommen, wie Gott gerne hätte, dass ich zu ihm komme? Weil wisst ihr, unser Gott ist ja über uns allem. Er ist unser Schöpfer. Er kennt unsere Gefühle. Er kennt unsere Gefühlswelten. Er hat sie ja mitgeschaffen. Das bedeutet, wenn nicht er, wer dann könnte mit unseren Gefühlen umgehen? Und ich glaube, wir dürfen ehrliche Christen werden, indem wir auch Gott anschreien im Gebet und auch sagen können, das nervt mich. Und das ist nicht schlimm, das ist nicht Schlechtes, sondern es ist so viel besser, wenn wir mit diesen Gefühlen zu ihm gehen, als zu Menschen, oder? Als dass wir es bei anderen rauslassen, die wir dann verletzt haben, dann lass uns lieber zu ihm gehen und ihn anklagen, weil er kann damit umgehen. Und er wird immer noch da stehen und sagen, mein geliebtes Kind, hier bin ich. Und ich bin bei dir und ich gehe mit dir da durch. Wisst ihr, ich glaube, Wut und Trauer sind nichts, was wir ständig wegbeten müssen, sondern Dinge, die wir zulassen dürfen. Mir hat der Spruch geholfen, erst wenn ich Gefühlen Raum gebe, haben sie auch den Raum, wieder zu gehen. Und nicht einfach nur Gefühle zu verdrängen, sondern ihnen den Raum zu geben und dann zu sagen, ich lasse dich jetzt mal kurz hier, ich fühle dich. Aber dann sage ich auch wieder, jetzt darfst du gehen. Der Charles hat immer so schön gesagt, wenn er hier ist und predigt, er sagt, er hat das, glaube ich, schon öfter gesagt, diesen Satz, Gefühle sind gute Ratgeber, aber schlechte Leiter. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir dürfen hinhören, was will mir das Gefühl sagen, aber wir sollten uns nicht von den Gefühlen leiten lassen. Wir sollten ihnen nicht so viel Raum geben, den Gefühlen, dass sie der Grund sind, warum wir Dinge tun oder lassen. Sondern sie zeigen uns nur, da ist etwas, da muss ich hingucken. Warum fühle ich das? Und was ist damit gemeint? Auch Wut oder Zorn. Haben wir manchmal das Gefühl, wir dürften das nicht fühlen oder wir dürften das nicht haben. Aber die Bibel sagt, versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, in Epheser 4, Vers 26. Also da steht nicht nur, ihr dürft nicht zornig sein, sondern was steht da? Da steht, wenn ihr zornig seid, dann geratet nicht in Sünde. Oder auch lasst den Zorn nicht, also lasst die Sonne nicht untergehen, also lasst den Tag nicht vergehen, bevor ihr den Zorn nicht wieder losgeworden seid. Das bedeutet also nicht, dass wir Zorn nicht spüren dürfen, sondern dass wir ihn kontrollieren dürfen. Dass wir ihn zulassen dürfen, wie ich es gerade gesagt habe, mit Gefühlen. Aber dass wir dann auch wieder sagen, und jetzt begrabe ich das Ganze. Und jetzt werfe ich es ab. Jetzt werde ich es wieder los. Und das ist so heilsam und das ist so wichtig. Weil ich glaube, Zorn und auch Wut wollen uns immer wieder aufmerksam machen auf Dinge in deinem und in meinem Leben, wo jemand anderes vielleicht gerade bewusst oder unbewusst über eine Grenze von uns gegangen ist. Wo wir gemerkt haben, das hat mir überhaupt nicht gepasst, dass du das gerade so gemacht hast. Und dann aber zu realisieren und zu reflektieren, warum hat mir das nicht gepasst? Was für eine Grenze hatte ich hier? Und warum habe ich die? Und das dann vielleicht besser zu artikulieren, besser zu lernen, mit dieser Grenze umzugehen oder sie nach außen hin zu tragen, damit andere Menschen die Chance haben, danach zu handeln, anstatt die Wut einfach runterzuschlucken. Also wie gesagt, all das sind Themen, aber ich glaube, es gibt noch viel mehr Themen, die wir reflektieren können und wo es sich lohnt, einfach mal reinzuschauen, wie bin ich durch meine Familie darin geprägt? Weil ich glaube, wir dürfen sie aufarbeiten und wir dürfen sie vor Gottes Kreuz bringen, um zu reifen Persönlichkeiten zu werden, die andere aufrichtig lieben können. Und ich glaube, ich habe dir drei Punkte mitgebracht, wie du sie überwinden kannst. oder beziehungsweise wie du sie erstmal erkennst, um sie zu überwinden. Und das habe ich auch schon gesagt, aber es ist so gut und so wichtig. Bibel lesen, 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 ja, und reflektieren. Also nicht einfach nur lesen, um es gelesen zu haben, um einen Check zu machen, sondern das, was wir lesen, auch mal auf uns wirken zu lassen. Weil eigentlich ist die Bibel nicht einfach nur ein Buch, sondern eigentlich ist sie ein Spiegel unserer selbst. Ja? So, sie will uns ja damit konfrontieren, was steht hier und was können wir daraus lernen. Wo sind Dinge, die ich noch mit Gottes Kraft in meinem Leben verändern kann? Und ich glaube, dann ist die Möglichkeit als zweiter Punkt, ein Thema einfach anzugehen. Also eins von den Themen, die ich eben genannt habe, zu sagen, das greife ich mir mal raus und fange mal an, das in meiner stillen Zeit zu reflektieren. Thema Finanzen beispielsweise. Und setze mich hin und mache mir mal drüber Gedanken, was für Prägungen habe ich in diesem Thema in meinem Leben erlebt? Und was für Auswirkungen hat das heute noch auf mich? Oder auch nicht? Und wo kann ich vielleicht ungesunde Prägungen auch loslassen und abschneiden? Und ein dritter Punkt, auch sehr herausfordernd, Triggermenschen beachten. Also ich gehe stark davon aus, jeder von uns hat Menschen, die einen irgendwo triggern. Also die irgendwie auf deinen Zahn, also so, wo du dich fühlen lassen, wo du so denkst, boah, die halte ich nicht aus. Die, also ich habe so Menschen, ja, ohne das jetzt böse zu meinen. Das hat auch weniger mit den Menschen was zu tun, als vielmehr mit mir selbst. Weil ich weiß, sie triggern etwas in mir, was ich erlebt habe, was ich schwer aushalten kann. Und deswegen möchte ich mich lieber ihrer Gegenwart entziehen, als mich ihrer Gegenwart auszusetzen. Das hat nichts mit der Person zu tun, sondern mit etwas, wo ich Angst habe, in ein altes Verhaltensmuster reinzurutschen. Und deswegen dürfen wir lernen, wenn wir Menschen haben in unserem Umfeld, die uns triggern, oder ich darf das lernen, nicht wegzurennen von diesen Menschen, sondern mich ihnen bewusst eigentlich auszusetzen und zu sagen, okay, sie sind eine Gabe des Herrn, die in meinem Leben platziert ist und ich darf daran wachsen an ihnen. Ich darf daran wachsen, ihnen in Liebe zu begegnen. Weil das ist die Challenge, das ist das, wozu das Wort Gottes eigentlich ja aufruft, dass wir in der Liebe wachsen zueinander. Und das können wir nur dann, wenn wir anfangen, an uns zu arbeiten. Und deswegen, wenn du Triggermenschen hast in deinem Leben, dann lade ich dich ein, verdräng sie nicht, sondern nimm sie ernst. Und fang an, oder das ist auch immer mein Gebet in den Punkten, hilf mir Gott, dass ich sie so sehe, wie du sie siehst. Hilf mir, sie zu verstehen. Schenk mir deine Perspektive auf sie, damit ich wirklich wahrhaftig und ehrlich lieben kann. Wisst ihr, es soll hier kein Ort sein, wo wir allen einer Scheinheiligkeit begegnen und sagen, ja, ja, ich liebe dich, aber eigentlich innerlich bist du nur so, wann kann ich gehen? Ne? So, sondern es soll aufrichtig sein, es soll ehrlich sein und das bedarf eben auch ein ehrliches Auseinandersetzen damit. Und wenn wir jetzt darüber reden, so erkennen wir sie, wie können wir sie überwinden, diese Punkte, dann ist eigentlich das Zentrale und das Wichtigste, wie wir sie überwinden können, niemand und nichts anderes als unser Herr Jesus Christus. Ich glaube, es gibt nichts und niemanden als unseren Herrn Jesus Christus, der uns dabei helfen kann, diese Dinge in unserem Leben zu überwinden. Weil er ist gekommen auf diese Welt und hat ein sündenfreies Leben geführt. Er hat keine Schuld auf sich geladen. Warum? Damit du und ich mit all den Verletzungen, die wir haben, die wir auch getan haben, zu ihm kommen dürfen und sagen können, ich gebe sie bei dir ab. Ich danke dir dafür, dass du am Kreuz dafür gestorben bist und ich nehme diese Freiheit an, dieses neue Leben, was du für mich hast. Und wisst ihr, das ist die frohe Botschaft, von der wir sprechen. Es ist die frohe Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist, um dich und mich frei zu machen. Und ich habe euch das mal als Folge mitgebracht. Und zwar glaube ich, dass wenn wir die frohe Botschaft hören, dann ist Gottes Auftrag an uns, daran zu glauben und Buße zu tun. Ja, das hat Jesus gepredigt. Aber ich glaube, es beginnt bei uns so ein Stückchen so, für mich nach dieser Folge, dass wir die frohe Botschaft hören und dass wir anfangen zu erkennen, ich brauche sie. Ich brauche das, was Jesus für mich hat. Und ich erkenne auch, wo ich Dinge in meinem Leben habe, die nicht gut laufen, die nicht gut sind. Und diese Erkenntnis, die führt mich dahin, dass ich Jesus aktiv um Vergebung bitte. Dass ich sage, hier ist meine Schuld, hier ist etwas, was ich sehe, was nicht gut ist und ich bringe sie vor dich. Und dann darf diese Vergebung eine Kraft entfalten, nämlich die der Buße. Das bedeutet, dass wir sie nicht einfach nur leichtfertig empfangen und wir sind jetzt frei gemacht, sozusagen wuhu, sondern dass sie uns in eine Veränderung hineinbringt. Dass wir Buße tun, dass wir abkehren von dem Leben, was wir vorher gelebt haben. Abkehren von den Glaubenssätzen, die wir vorher hatten. Dass wir Veränderung darin erleben und dass wir dadurch, durch diese Veränderung, echte Freiheit bekommen. Yes? Das ist das Ziel. Aber wir brauchen all diese Steps dazwischen. Wir müssen uns auf den Weg machen. Wir müssen bereit sein, Dinge erkennen zu wollen. Wir müssen bereit sein, um Vergebung zu bitten. Wir müssen bereit sein, Schritte der Buße zu tun, auch wenn sie uns was kosten. Und danach wird Freiheit in unserem Leben sich entfalten. Ja? Durch Gottes Kraft und durch seine Gnade. Weil die frohe Botschaft, die sagt nicht, dass wir jetzt auch, und das ist auch nicht mein Ziel heute Morgen, wenn wir Prägungen aufarbeiten, yes, jetzt habe ich einen Sündenbock mit meinen Eltern gefunden. Sie sind an dem schuld, was in meinem Leben alles kacke läuft, sage ich mal auf gut Deutsch. Nein, ganz und gar nicht, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sie erkennen und dass wir dann anfangen, aktiv dafür um Vergebung zu bitten. Weil diese Prägungen uns geprägt haben und sie uns dahin geprägt haben, dass wir auch Entscheidungen getroffen haben in unserem Hier und Jetzt, die andere Menschen wiederum verletzt haben. Und für diese Dinge, die wir da getan haben, müssen wir Verantwortung übernehmen. Die können wir nicht abgeben, die können wir nicht wegschieben. Sondern das ist unser Ding, was wir vor Gott bringen können. Und ich glaube, wenn wir entscheiden, diese Prägungen loszulassen, dann können wir anfangen, neues Denken zu erlernen. Und das ist eine Challenge, ein Nachfolgeprozess für ein ganzes Leben. Das ist nichts, was heute auf morgen vorbei ist, sondern das ist etwas, wo ich glaube, wo wir immer wieder in unserem Leben an neue Themen kommen, wo wir merken, hier brauche ich Veränderung. Hier triggert mich etwas. Hier kommt eine Emotion hoch, die ich eigentlich gar nicht spüren will, aber worauf will sie mich aufmerksam machen? Und dass wir dann bereit sind, hinzugucken und zu sagen, yes, ich mache mich auf den Weg. Ich glaube, in unserer heutigen Zeit, wenn wir uns mit dem Thema Therapie oder auch mit Seelsorge ohne Gott auseinandersetzen, dann geht es nämlich oft darum, um Selbstoptimierung, um Selbsthilfe, um meine Bedürfnisse, wie ich sie entfalten kann, wie ich an dem Ort ankomme, wo ich hinkommen möchte. Aber ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sollte es nicht darum gehen in allererster Linie, wie wir uns selbst optimieren können und wie wir da hinkommen, wo wir hinkommen wollen, sondern dass wir uns anfangen, mit diesen Gefühlen und der Situationslage auseinanderzusetzen und dass wir da nicht da stehen bleiben, einen Schuldigen gefunden zu haben für unser Verhalten, sondern dass wir diesen Moment nutzen, dass wir wissen, wir haben einen Retter und einen Erlöser, den wir brauchen und zu ihm gehen wir und dann können wir vergeben. Also ich wünsche mir, dass wir diesen einen Schritt weitergehen, nicht nur einen Schuldigen gefunden zu haben oder nicht nur einen Grund gefunden zu haben, warum wir so sind, wie wir sind, sondern dass wir diesen Grund nehmen, um Vergebung in unser Leben hineinzubringen und dann auch Veränderungen empfangen zu können. Und das ist auch eine Veränderung von unserem Sein, von unserer Identität, dass ich nicht mehr eine Opferrolle annehme, sondern dass ich sie loswerde und die Identität eines starken, selbstbestimmten Kindes Gottes komme. Das ist das, was die Bibel sich für uns wünscht. Das ist das, was Gott sich für uns wünscht. Dass wir da hineinwachsen, dass wir da hineinkommen können. Ich glaube, wir brauchen Erlösung von den Wunden, die uns andere angetan haben. Aber ich glaube, die bekommen wir vor allem dann, wenn wir vergeben und um Vergebung bitten. Weil da, wo Menschen zusammenkommen, wo Kirche hier sich trifft, das ist ein Ort, an dem immer wieder Menschen sich einander verletzen werden und Verletzung passiert. Weil keiner ist perfekt. Und wenn wir also eine besonders reife Kirche sein wollen mit echten und tiefen Beziehungen, worin müssen wir also richtig, richtig gut werden? In welcher Disziplin? In Vergebung. Yes, in Vergebung müssen wir richtig, richtig gut werden. Weil ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das ist das, was das ganze Evangelium ausmacht, oder? Dass Gott uns vergeben hat. Wie auch, wie mehr sollten wir dann einander vergeben? Ich mir selbst, aber ich auch meinem Umfeld und immer wieder auch bereit sein, schnell zu vergeben. Also das ist etwas, worin wir herausgefordert werden. Kolosser 3, Vers 13 sagt, ich habe es euch nochmal mitgebracht, habe ich eben schon mal erwähnt, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Also die Vergebung Gottes, die wir erleben, soll uns dazu motivieren, anderen zu vergeben. Wir brauchen Vergebung. Weil die Bibel, die hat uns schon in den 10 Geboten aufgefordert, unsere Eltern zu ehren. Und jetzt probiere ich mal hier diese Brücke zu schlagen, um auf das Thema Eltern ehren einzugehen. Also schon in den 10 Geboten wurde über die Ehrung der Eltern geredet. Und was ist Ehren? Was bedeutet es, meine Eltern zu ehren? Es bedeutet eigentlich nichts anderes, als ihnen Respekt entgegenzubringen, sie zu achten, ernst zu nehmen und sie auch wertzuschätzen. Und die Bibel, die macht da keine Ausnahme, so ehre deinen Vater und ehre deine Mutter, außer sie haben dich verlassen oder sie haben dich verletzt oder sie waren nicht die Eltern, die du gebraucht hättest. Ganz im Gegenteil, Paulus fasst es in Epheser 6, Vers 1 bis 3 zusammen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist, nämlich mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Also in den 10 Geboten wurde schon gesagt, wenn wir Vater und Mutter ehren, dann bedeutet das, dass wir ein langes Leben haben werden, das gut ist. Das hat Gott gesagt. Und jetzt im Neuen Testament, wenn wir uns das anschauen, was sagt Paulus hier? Gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr. Also es ist sozusagen ein Ausdruck des Lebens im Herrn. Also wenn wir anfangen, unsere Eltern zu ehren, dann ist es eine Art und Weise, wie wir Nachfolge leben. Es ist eine Art und Weise, wie wir Jesus sagen, ja, ich folge dir nach. Vielleicht bist du auch hier und sagst jetzt, Simona, du kennst meine Eltern nicht. Und das könnte ich verstehen, weil das stimmt, ich kenne deine Eltern nicht. Ich weiß nicht, was dir deine Eltern angetan haben oder wie gut oder wie schlecht deine Eltern waren. Aber ich wiederhole mich, dieses Gebot ist total unabhängig davon, wie deine Eltern waren. Und wenn wir jetzt nochmal darauf schauen, wie wir Menschen sind und wie unser Gott ist, dann werden wir feststellen, dass alle Eltern nicht so gut sind, wie Gott es gewesen wäre. Das bedeutet also unterm Strich, dass uns jedes Elternteil an irgendeiner Stelle verletzen kann und wahrscheinlich auch verletzen wird. Und wir alle irgendwo mit Verletzungen umgehen müssen, die unsere Eltern uns zugetan haben. Und es ist sehr provokativ, aber ich glaube, es ist trotzdem wahr. Und ich glaube, dass wenn wir das erkennen, dann kann diese Tatsache auch sehr heilsam für uns sein. Als werdende Mama hat mich das so in der Vorbereitung so ein Stück gedemütigt, aber auch irgendwie beruhigt, dass ich weiß, egal wie sehr ich probiere, eine perfekte Mutter für mein Kind zu sein, an irgendeiner Stelle werde ich scheitern, weil ich nicht Gott bin, weil ich nicht vollkommen bin, weil ich nicht immer gut sein kann, weil ich nicht immer alle Bedürfnisse meines Kindes so erfüllen kann, wie es es gerade braucht. Aber zum anderen muss ich deswegen auch als Kind nicht so tun, als wären meine Eltern immer perfekt gewesen, als wäre da nie irgendwas Schlechtes gewesen. Sondern ich kann auch sagen, ja, da war etwas Schlechtes und da waren Dinge, die nicht gut waren und die kann ich anerkennen. Und ich kann auch damit zu Gott rennen und beklagen und sagen, es hat mir an dem und dem gefehlt und Gott wird da stehen und sagen, ja, ich als dein himmlischer Papa möchte dir aber an diesen Bedürfnissen jetzt begegnen und dir das geben. Wir dürfen das bringen. Aber ich glaube, wir dürfen lernen, mit Gott ins Gespräch zu kommen und nachzufragen, warum haben meine Eltern an der und der Stelle so gehandelt? Was waren Gründe? Und ich sage euch, ich habe das mit einer Seelsorgerin in meinem Leben aufgearbeitet und es hat mir total geholfen. Es hat mir total geholfen festzustellen, warum meine Eltern so gehandelt haben an manchen Stellen, wo sie mich verletzt haben, wie sie gehandelt haben. Und als ich verstanden habe, dass sie es einfach nicht besser konnten an manchen Stellen, war das eine Sache, die mir einen Frieden gegeben hat über diese Dinge und eine neue Dankbarkeit für sie ausgestrahlt hat. Weil ich verstanden habe, dass es nicht darum ging, mir zu schaden, sondern dass sie probiert haben, mich bestmöglich zu lieben. Und das hat mir eine Dankbarkeit gegeben für sie. Und seitdem, und ich war, glaube ich, auch nicht immer das beste Kind, aber seitdem muss ich wirklich sagen, bin ich auf dem Weg und das wünsche ich mir auch, sie bestmöglich ehren zu können. Ja. Sorry. Ich glaube, Ehren bedeutet nicht, meine Eltern fallen zu lassen. Und Ehren bedeutet auch, dass wir auch als Kinder irgendwann in der Position stehen können, für unsere Eltern sorgen zu müssen oder sorgen zu können. Und auch gerade das Neue Testament, wenn wir uns mal die Altersversorgung im Neuen Testament anschauen, dann werden wir ja wissen, dass es damals nicht so Dinge gab, wie es das heute gibt, dass wir das irgendwie unsere Eltern oder unsere Großeltern in irgendein Altersheim geben können oder dass irgendwo Pflegekräfte herkommen. Sondern damals war es so, man musste füreinander sorgen, man musste füreinander da sein. Also du hast Kinder gekriegt, damit deine Kinder später auch Verantwortung für dich übernommen haben. Sie waren deine Altersvorsorge, wir brauchten sie. Aber wir lesen auch in der Bibel, gerade auch in 1. Timotheus, so gelebter Glaube ist, wenn ich für meine Eltern Verantwortung übernehme. Oder denk mal an Jesus am Kreuz, wofür hat er gesorgt, dass seine Mutter Maria versorgt ist? Also er hat sich noch in letzter Minute darum gekümmert, dass seine Mutter versorgt ist. Also genau da haben wir auch Verantwortung als Kinder, für unsere Eltern da zu sein. Aber ich glaube, je nachdem wie unsere Eltern sind, schaffen wir das nicht ohne Gottes Kraft und auch seine Gnade. Auch nicht ohne ein geistliches Zuhause, was uns auffängt und trägt und einander ermutigt. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir anfangen, damit wir das können, damit wir gerne Verantwortung auch für unsere Eltern im Alter übernehmen, dass wir in unseren Elternbeziehungen reif werden und sie ehrlich ehren können, aufrichtig lieben können. Und dafür müssen wir bereit sein, durch einen Schmerz zu gehen und nicht stehen zu bleiben bei dem Schmerz. Weil wenn wir stehen bleiben in dem Schmerz, den uns unsere Eltern oder andere uns angetan haben, dann drehen wir uns nur noch um uns selbst. Und wenn wir diesen Schmerz einfach verdrängen, dann führt es zu Stolz. Was meine ich? Ich weiß nicht, ob ihr diese Aussagen kennt. So wie meine Eltern das gemacht haben, so werde ich das nie machen. Habt ihr das schon mal gehört? Das werde ich nie so machen. Ich werde ganz anderen Weg gehen als sie. Ja, aber ich wiederhole es, unsere Großeltern leben in unseren Knochen. Das bedeutet, wenn wir das Verhalten gar nicht richtig reflektieren, ehrlich reflektieren, dann werden wir es automatisch wiederholen, weil wir gar nicht wissen, warum wir so handeln, wie wir handeln. Weil wir es automatisch wiederholen werden. Wir werden uns automatisch die Dinge in unserem Leben suchen, die wir gewöhnt sind. Weil die uns irgendwie Sicherheit geben, obwohl sie schlecht sind. Aber das merken wir nicht in diesem Moment. Meine Seelsorgerin hat damals auch so schön zu mir gesagt, Simona, alles, was du verurteilst an Verhalten, wiederholst du. Und das hat auch richtig gesessen damals, aber es war so gut, weil wir müssen erkennen, dass wir aus uns heraus unser Verhalten nicht einfach ändern können. Wir brauchen Gottes Gnade dafür. Die Erkenntnis, dass jemand für unsere Schuld und für unsere Fehler gestorben ist und dadurch diese Macht dieser Sünde in unserem Leben gebrochen ist und wir deshalb verändert leben können. Und das können wir nur durch unseren Herrn. Wir müssen aber diese Macht des Fehlverhaltens brechen und dafür müssen wir sie erkennen, um sie ans Kreuz zu bringen, damit sie sich nicht auf unser Handeln überträgt oder auf das Handeln der nächsten Generation. Und das können wir nur, indem wir anfangen, Gottes Denkweisen über Themen aufzunehmen und zu kultivieren und uns von der Bibel lesen zu lassen, indem wir nach dem Heiligen Geist streben und dass wir immer wieder neu erkennen, was er für uns hat, um so reife Persönlichkeiten für ein reifes, geistliches Zuhause zu sein und zu werden, oder? Ich darf den Christian schon mal nach vorne bitten. Ich habe dir eine Frage zum Schluss mitgebracht, nämlich die, und ich will zum Abschluss kommen, bist du bereit, dich auf diesen lebenslangen Reifungsprozess einzulassen? Diese Frage, bist du bereit? Und ich habe 3 Punkte für dich, wie wir das ganz aktiv machen können, nämlich den Heiligen Geist einzuladen in dein Leben und ihn zu fragen, was ist ein nächster Schritt, den er für dich hat? Und ich glaube, ich habe viele verschiedene Themen hier jetzt angesprochen heute Morgen und ich will dich herausfordern, dass du an den Punkt zurückgehst, an dem du innerlich stehen geblieben bist. Und vielleicht ist das, dass du merkst, ja, ich müsste meine Gedanken mehr durch Gottes Wort formen lassen. Ich müsste eigentlich überhaupt erstmal erkennen, was Gottes Wille für mein Leben ist, damit ich Dinge reflektieren kann. Vielleicht geht es dir aber auch darum, ein Prägungsthema, dir bewusst einfach zu sagen, ja, ich möchte mir mal gerne eins dieser Themen, die ich heute mitgebracht habe, rausnehmen und sagen, ich möchte die gerne mal reflektieren für mein Leben und was das bedeutet. Oder aber du bist hier und du sagst, ja, ich spüre immer noch so eine krasse Verletzung, ich spüre immer noch einen krassen Schmerz in meinem Leben von dem, was mir andere angetan haben, was mir meine Eltern angetan haben oder was mir widerfahren ist. Und diesen Schmerz, den möchte ich eigentlich loswerden. Den habe ich vielleicht noch nie richtig zugelassen, habe ich vielleicht immer verdrängt. Und dann zu sagen, okay, diese Gefühle, diese Verletzungen und diese Fragen, die bringe ich jetzt vor Gott. Weil wisst ihr, ich glaube, alles beginnt immer wieder mit dem Evangelium. Es beginnt immer wieder mit Erkenntnis. Es beginnt mit Vergebung. Es beginnt mit Buße. Es beginnt damit, dass wir anfangen, Gott unser Herz hinzustrecken und zu sagen, hier bin ich. Wie wir das vorhin gesungen haben, wir beugen uns vor dir, o Majestät. Wir beugen uns vor dir, heiligen Gott. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Veränderung. Und ich glaube, wir brauchen diese Bereitschaft auch immer wieder neu zu sagen. Und vielleicht macht es einfach direkt zu etwas, was du auch beten kannst, dass du reflektierst, gibt es etwas, wo ich gefangen bin in falschen Prägungen? Dann lass uns, oder dann bete jetzt innerlich, dann hilf mir Gott, sie zu erkennen und zu überwinden. Wenn es Verletzungen gibt, wo du merkst, die halten dich fest, dann fange an, Gott zu sagen, vergib mir, wo ich an diesen Verletzungen festhalte, statt sie dir abzugeben. Wenn du merkst, es fällt dir schwer, deine Eltern aufrichtig zu lieben und zu ehren und zu achten, weil sie nicht so waren, wie du es dir gewünscht hättest, dann will ich dich herausfordern, darüber nachzudenken, bin ich bereit zu vergeben? Bin ich bereit dazu, diese Wunden loszulassen und das Neue anzunehmen, was Gott für mich hat? Und ich glaube, es ist dieses mutige Gebet, was wir immer wieder neu sprechen dürfen. Hilf mir, mich zu verändern, damit ich deinen Willen tun kann. Ich glaube, das ist so ein mutiges Gebet, weil wir nicht wissen, was Gott alles in unserem Leben öffnen will, damit wir heil werden, dass an vereiterte Wunden Luft kommt, dass da Gnade dran kommt, dass da Freiheit hineinkommt. Ich will das kurz so machen, dass wir jetzt kurz die Augen schließen und ich will dich einladen, dass du kurz drüber nachdenkst. Gibt es eine Situation, gibt es ein Gefühl, die einfach bei dir hochkommt, das bei dir hochkommt, wo du merkst, ja, das verletzt mich noch heute. Da merke ich noch heute, dass da eine Unvergebenheit in meinem Herzen da ist, weil ich nicht verstehe, warum das so passiert ist. Weil ich nicht verstehe, warum mir das widerfahren ist oder ich weiß nicht genau. Aber wenn du merkst, ja, da ist eine Verletzung, dann will ich dich kurz einladen, an diesen Moment zurückzugehen, an diesen Ort zu gehen, wo du dieses Gefühl gespürt hast und kurz diesem Gefühl den Raum zu geben, den es eigentlich schon so lange braucht. Kurz zu sagen, hier bin ich und ich lasse kurz dieses Gefühl von Trauer, von Traurigkeit, von Wut. Ich weiß nicht, was für ein Gefühl es bei dir ist, kurz zu. Und ich bin bereit, dieses Gefühl kurz zu fühlen. Und du darfst in dem Moment auch wirklich beten und sagen, Jesus, es war unfair, was mir widerfahren ist. Es war schlecht. Warum ist mir das passiert? Werd ehrlich vor Gott in diesem Moment. Und dann kannst du auch Jesus fragen, wo warst du in diesem Moment? Was hast du gefühlt? Wo warst du in diesem Szenario? Lass dir zeigen, wie er deinen Rücken gestärkt hat oder wie der vor dir gegangen ist, wie genauso wütend oder zornig in dieser Situation war. Lass dir zeigen, dass Jesus bei dir ist in dieser Situation, dass er dich nicht verlassen hat, dass er da war, schon damals. Und wenn du dann bereit bist, dass du merkst, du bist nicht allein, Jesus ist an deiner Seite, dieses Gefühl zugelassen hast, dann lass uns dieses Gefühl doch jetzt vor Gott bringen. Dann lass es uns jetzt bei ihm abgeben und sagen, Jesus, ich danke dir dafür, dass du gestorben bist für diese Schuld und hilf mir zu vergeben. Und vergib mir, da wo ich aufgrund dessen gesündigt habe, da wo ich aufgrund dessen es nicht geschafft habe, meine Eltern zu ehren, mein Umfeld zu ehren. Verändere du mich neu. Und lass mich zu einer reifen Persönlichkeit werden. Ich danke dir dafür, dass du mit meinem Schmerz umgehen kannst, dass er dir nicht zu viel ist, dass du ihn getragen hast. Amen. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du ein Gott bist, der uns liebt, der alles für uns getan hat, der nicht zu feige war, sich Konflikten irgendwie auszusetzen, der bis ans Kreuz für uns gegangen ist und das, obwohl es total unfair war, wo du es nicht verdient hast, aber du wusstest, warum du es tust. Und Jesus, ich will dafür beten, dass du uns hilfst, uns als Kirche hilfst, dass wir ein geistliches Zuhause werden, wo wir in echten und tiefen Beziehungen zueinander wachsen und dass du unsere Herzen formst mit einer Liebe füreinander. Und dass du da, wo wir Verletzungen haben, da, wo wir Gefühle fühlen, die irgendwie lange verdrängt worden sind, dass wir sie zulassen können und dass neu dein Geist der Vergebung hineinkommt, dass wir neu spüren dürfen, wo wir Schuld haben, die wir abgeben dürfen bei dir, wo wir sie loslassen können und wo wir neue Freiheit erleben können durch deinen Namen. Ich will dich dafür bitten und ja, ich will dich wirklich dafür bitten und dich einladen, dass du kommst und dass du uns diese Dinge zeigst, an denen wir aktiv arbeiten dürfen. Und dass wir mehr und mehr werden, so wie du es dir wünschst. Dass wir echt von dir vollständig verändert werden, Jesus. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen.